Jeder, der das Cover sieht, denkt AI, Photoshop oder irgendwas, aber man ist halt die Extrameile gegangen. Natürlich freue ich mich, wenn ein Bild von vielen Leuten gesehen wird, ich neue Follower bekomme, dass viele Likes bekommt. Aber ich glaube, wenn man sich da zu abhängig davon macht, kann man mental nur verlieren. Man muss das Foto angucken können und die Situation nicht unbedingt verstehen, aber sich reinfühlen können. Für ein gutes Foto mache ich einiges. Ich habe ja mit Tourneen angefangen, gewissermaßen, und das schon 2013. Und habe mit Freunden angefangen, mit Kraftclub. Es ist nicht unbedingt mein Hauptziel, Leute glücklich zu machen mit meiner Fotografie.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom BCC Podcast, dem Culture Podcast. In diesem Podcast wagen wir einen Deep Dive in die unterschiedlichsten Subkulturen zwischen Mode, Musik, Sport, Entertainment und Lifestyle und beantworten gemeinsam mit unseren Gästen die Frage, was bedeutet Culture für dich? Mein Name ist Amadeus Thüner und unser heutiger Gast ist einer der gefragtesten Fotografen Deutschlands. Die Liste an Personen, die er schon vor der Kamera hatte, ist sehr gewaltig und sehr beeindruckend. Unter anderem haben wir hier Kraftklub, Casper, KIZ, SSCO, Robin Schulz, Helene Fischer, U2, Matthias Schweighöfer oder Dieter von These. Und das eigentlich alles nur, weil der musikliebende Chemnitzer in jungen Jahren mal gesagt hat, ich nehme diese Kamera in die Hand und guck mal, was passiert. Wir wollen heute darüber sprechen, wie die Art in Fotografie funktioniert, den Clash zwischen Kunst und Kommerz. Wir sprechen über die Musikindustrie und natürlich über das perfekte Foto. Philipp Glatzen, welcome to the show.
Wow, danke, was für ein Intro. Ich bin direkt ganz warm und rot.
So ist der perfekte Start. Yeah. Philipp, schön, dass du da bist. Was braucht das perfekte Foto?
Das ist eine ganz lockere, easy Frage zum Einstieg. Ich glaube, das kann man gar nicht so beantworten, weil manche sagen vielleicht, das muss scharf sein. Manche sagen, nee, da muss Bewegung drin sein. Ich glaube, man muss das Foto angucken können und die Situation nicht unbedingt verstehen, aber sich reinfühlen können und das Gefühl haben, man wäre in der Situation die fotografierende Person gewesen.
Das heißt, gar nicht unbedingt die Technik ist ausschlaggebend, sondern, wenn ich dich richtig verstehe, eigentlich ein Gefühl.
Genau. Das Wichtige ist, ein Gefühl transportieren zu können.
Wie wichtig ist dann so Vorarbeit vor so einem Foto? Gerade wenn wir über KünstlerInnen sprechen, die ja häufig nicht so super viel Zeit haben und dann vielleicht auch manchmal nicht mit der, ich will gar nicht sagen einer schlechten Laune, aber vielleicht nicht mit der Laune ans Set kommen, die du dir jetzt für deine Fotos überlegt hast.
Ich glaube, da muss man die Person einfach abholen und in diesen Gemütszustand bringen können, beziehungsweise auch wenn es stressig ist, ich meine, manchmal gibt es Situationen, wo es ist, okay, du hast hier eine Minute, die Person stellt sich hin, Licht steht und dann verpisst die sich wieder. Dann ist natürlich nicht viel mit Quatschen und Kennenlernen und ein Vibe erzeugen. Aber wenn es jetzt wirklich um Pressefotos geht oder sowas, dann ist mir immer sehr wichtig, eine Art Connection aufbauen zu können und auch, wenn die Personen halt gestresst sind, einfach besonders beruhigend auf sie zu wirken und sie aufzufangen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Basis.
Googlest du vorher viel?
Nee, kaum.
Das heißt, also, du triffst die Person ohne, also abseits davon, dass du wahrscheinlich meist, gerade bei solchen Namen, die ich jetzt eben vorgelesen habe, natürlich schon auch weißt, wer da kommt. Aber ansonsten, du holst dir jetzt nicht noch irgendwelche Informationen, Insights, Stunde Recherche oder so?
Nö, also das aus deiner Position heraus wird das schwer zu glauben sein, dass man sich da nicht so sehr vorbereitet bei deinem Intro.
Ja, ich verstehe gerne.
Aber nö, also natürlich ist es, wenn irgendwelche MusikerInnen, mit denen ich noch nicht viel gearbeitet habe, mit denen ich mich nicht viel beschäftigt habe, da höre ich natürlich nochmal in aktuellere Sachen rein, um auch zu gucken, okay, wo soll die Reise fotografisch auch hingehen. Ne? Also es ist natürlich auch wichtig, dass die Fotos auch zum Image irgendwie passen oder zu dem Vibe, den die KünstlerInnen verkörpern wollen. Aber ansonsten google ich jetzt nicht, wer der Vater war oder wo die herkommen oder seit wann die das machen. Das ist auch immer schön, gemeinsam zu erarbeiten.
Das heißt, du gehst auch wirklich richtig mit den Leuten dann ins Gespräch. Du stellst dich vor, du fragst natürlich, wie es denen geht, aber auch, wie vielleicht gestern ein Konzert lief oder was morgen ansteht oder Ähnliches.
Ja, also ich versuche auf jeden Fall immer eine gute Wellenlänge zu finden und irgendwie so einen gemeinsamen Nenner, über den man sich dann unterhalten kann. Und meist ist das ja auch Musik oder bei vielen der KünstlerInnen mittlerweile auch gemeinsame Bekannte, über die man sich dann unterhalten kann. Und ich hatte schon Fotoshootings, wo ich von 3 Stunden, 2 Stunden geredet habe.
Ja?
Ja, klar.
Über Gott und die Welt.
Ja, weil im Endeffekt, wenn es darum geht, ein Albumcover zu shooten, im Zweifel ist es ein Foto. So,
klar,
und dann nehme ich mir lieber die Zeit, um irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ich habe das, ich habe nicht Stören angemacht. Das,
wer will denn da was von dir?
Das ist die
App. Die ist wichtig.
Die ist wichtig, ich weiß gar nicht.
Wir sind ja auch schnell unterwegs hier.
Ja. Du schneidest nicht raus, hast du gesagt, ne? Das ist natürlich sehr unangenehm.
Da musst du jetzt drüber moderieren.
Ja, das ist, irgendjemand hat die App bei mir auf dem Handy geöffnet, ich war es nicht.
Gut, sie existiert jetzt natürlich nicht mehr.
Ja, bitte.
Wenn du bei so einem Set die Möglichkeit hast, komplett zu entscheiden, wie es auszusehen hat. Wie wichtig ist auch da der Punkt Musik, die im Hintergrund läuft zum Beispiel? Hast du eine Playlist? Machst du eine Playlist?
Ich habe eine Playlist, die ich anmache, wenn es einfach, wenn entspannt was im Hintergrund laufen soll. Es gibt MusikerInnen, die beim Shooting sehr gern ihre eigene Musik sehr laut hören.
Ja, wirklich?
Ist ja,
das so?
Ich hatte schon.
Also aber so ein bisschen so auf dem Level von wegen so, oh, guck mal, wie cool ich bin?
Nö, sondern eher im Sinne von, das Master kam gestern rein und ich feiere den Song und ich will den laut hören. Kapiere ich auch, wenn man ja, nämlich an einem Song arbeitet und dann und wenn man dann auch noch das Foto für das Albumcover macht und um sich da so ein bisschen reinzusteigern. Ja, ansonsten gucke ich auch, was die Leute irgendwie gut finden könnten und mache dann selber irgendeine passende Playlist an. Aber Musik ist ganz wichtig. Also das merke ich auch, wenn keine Musik läuft, dass ich so nach 2-3 Minuten bin, so, okay, können wir bitte irgendwo eine Bluetooth-Box oder so herbekommen? Das ist einfach beklemmend.
Aber hattest du auch Leute schon mal vor der Kamera, die explizit darum gebeten haben, dass es ganz ruhig ist?
Ich will nicht lügen, deswegen überlege ich kurz. Aber ich glaube nicht, nee.
Das heißt also, eigentlich kommen die ja meistens mit einer gewissen Entourage, Management, gerade im Musikbereich wahrscheinlich noch irgendwer vom Label, der mit dabei ist oder die mit dabei ist. Und dann aber auch Musik, weil ich glaube, wenn die ganze Zeit quatschen, ist es wahrscheinlich auch nicht so super spannend.
Nicht wirklich, nee.
Ich habe es ja tatsächlich mal erlebt, als ich ein Interview mit einem Künstler gemacht habe. Da saß Label und Management. Es war ein riesiger Raum, also wirklich so locker 80 Quadratmeter einfach Raum. Und ich habe mich mit dieser Person in die Ecke gesetzt, ein Interview gemacht. Label, Management, saß, wie gesagt, alles dabei, hat sich das angehört. Die haben die ganze Zeit dazwischen gequatscht. Die ganze Ey, das darfst du nicht sagen. Das darfst du nicht sagen. Darüber darfst du nicht reden. Das darf noch nicht raus. Also wirklich so, ich dachte, Leute, lasst den Künstler doch mal ein bisschen. Also vielleicht braucht er auch mal ein bisschen Freiraum. Abseits davon, ihr zerstört mir gerade alles. Weil ich habe ja einen gewissen Flow da drin. Ich möchte ja gewisse Dinge wissen. So, warum habt ihr sowas nicht im Voraus gesagt?
Vor allem ist es ja auch wahrscheinlich, also wenn es jetzt nicht gerade ein Podcast ist oder ein Livestream, wo man nicht schneiden kann oder so, ist das ja auch was so, das können die danach auch sagen.
Ja, das haben sie danach auch noch getan.
Ja, okay.
Also aus einer, ich glaube, damals für die Juice geplanten 5-seitigen Story haben die so viel rausgeschnitten und ich hatte so wenig Material dadurch, durch diese Problematik, dass da, glaube ich, 3 Seiten rausgeworden sind.
Ja.
Das ist ja gerade bei einer Produktion von einem Printmedium halt extrem schwierig, weil es ist ja getaktet und du musst eine andere Story größer machen oder sonst irgendwie was. Also es war schon wirklich pain in the ass. Ich habe auch über viele Jahre tatsächlich immer wieder vergessen, wie dieser Künstler heißt, weil ich das so verdrängt habe, weil es mich so genervt hat. Aber passiert.
Wenn es dir einfällt, schreib's mir.
Ja, ich sag Bescheid. Was waren denn bei dir so Lowlights, die es gab? Ist mal was richtig in die Hose gegangen? Kein Film in der Kamera.
Natürlich nicht. Bei mir geht nie was in die Hose. Alles ist perfekt.
Er muss ja auch nicht zwangsläufig an dir gelegen haben. Kann ja auch
doch, liegt schon auch ab und zu an mir. Ich habe glücklicherweise vor wichtigen Shootings immer ganz schlechte Träume und träumt, dass ich alles vergesse, okay, weshalb ich morgens aufwache und wirklich an alles denke. Es ist mir einmal passiert, da war ich auf einem Trip und habe kein richtiges Backup gemacht, beziehungsweise ich dachte, ich hätte alles von der Speicherkarte kopiert und habe aber nur die Fotos kopiert und nicht die Videos. Und dann hat am Ende Material für ein Reel gefehlt. Das ist natürlich unfassbar unangenehm. War am Ende, ja, ich will nicht sagen halb so wild, aber es war jetzt kein Untergang oder so. Aber sowas, das kann im Eifer des Gefechts, sollte nicht, aber kann passieren. Gab auch schon Situationen, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht doch nicht den Akku aufgeladen hatte, aber dann ist es halt so, ja okay, dann bestellen wir nochmal fix Mittag und dann stecke ich die Kamera nochmal an und lade es halt nicht im Ladegerät, sondern in der Kamera und dann ist auch alles gut. Also für die meisten Sachen gibt es ja mittlerweile eine Lösung und gerade wenn man in Städten shootet, da gibt es überall ein Rental und egal was man vergisst, das ist alles maximal eine halbe Stunde entfernt und dann hast du alles wieder da.
Wer ist denn am kritischsten? Leute, mit denen du auch befreundet bist? Weil es gibt ja auch, und da kommen wir gleich noch drauf, gerade in deiner Entwicklung, Bands und Künstler, Kraftklub, KIZ, mit denen du sehr lange, sehr viel schon gearbeitet hast. Sind die am kritischsten, wenn mal was schief geht? Oder sind es wirklich die Leute, die du zum ersten Mal shootest, wo es dann doch noch mal stärker eine Auftragsarbeit ist?
Nee, die Freunde verzeihen da relativ viel. Also nicht, dass ich da denke, mir mehr erlauben zu können, sondern da habe ich einfach keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und das ist dann eher, wenn man auf einer Werbeproduktion mit jemandem ist, mit dem man davor nicht gearbeitet hat und dann gab es irgendwelche Kommunikationsfehler und dann ist das Licht anders, als sie eigentlich wollten und dann geht man halt nochmal irgendwie alle E-Mail-Verkehr durch und ich so, ja, aber eigentlich hatten wir ja hier schon mal drüber gesprochen und bei solchen Sachen ist es dann so, aber ich hatte, also wirklich knock on wood, ich hatte noch nie den Fall, dass ich komplett reingeschissen habe und jemand sich groß beschwert hat oder das ist irgendwie auch das Schöne an der Selbstständigkeit, dass man sich ja aussuchen kann, mit wem man arbeitet und zum Glück wirklich bis jetzt nur mit angenehmen Menschen gearbeitet.
Ich habe mich natürlich auch im Voraus dieses Podcastes ein bisschen umgehört, plus wir kennen uns natürlich ja jetzt auch schon, ich wollte gerade sagen ein paar Jahre, aber es sind schon ein paar mehr auf jeden Fall. Also
ich habe überlegt 2014, glaube ich, 2013, 2014.
Also ich wäre auch schon bei auf jeden Fall mehr als 10 Jahren, ja. Ja, das trifft zu. Dementsprechend, ich verfolge deinen Weg, ja, wir haben gewisse Leute, die wir überschneidend in unseren Bekannten- und Freundeskreisen haben und darüber natürlich eben auch nochmal viel Vergangenheit, die wir gemeinsam teilen. Es ist ein durchweg positiver Vibe, der deinen Namen umkreist. Es heißt immer, Philipp Gladsom ist nicht nur professionell, sondern einfach auch ein sehr leicht handelbarer Mensch. Also wenn man jetzt mal davon sprechen mag, dass der Künstler auch sagt, irgendwie er müsste darauf achten, wie der Fotograf ist, weil häufig ist ja, oder korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber ich könnte mir vorstellen, häufig ist es auch so eine Künstler-Dienstleistungskombination. Deswegen ist einem Künstler vielleicht auch einfach egal, was du so in deinem Leben machst. Trotzdem, und du hast es ja auch angesprochen, ist viel Persönlichkeit von dir mit drin. Die Leute sollen sich wohlfühlen. Und genau das ist auch das, was ich immer mitbekommen habe. Also Philipp macht gute Fotos, bei dem fühle ich mich wohl. Das ist easy, das ist locker, das passt alles. Ist das ein bisschen oder vielleicht sogar die wichtigste Visitenkarte in deiner Arbeit?
Das freut mich natürlich sehr zu hören erstmal. Und ja, voll. Also als guter Fotograf musst du natürlich die Basics können. Also du musst wissen, wie du Licht setzt, wie Sachen wirken, wie bestimmte Brennweiten sich auf das Gesicht auswirken und alles. Das musst du einfach wissen. Das ist aber was, was man einfach erlernen kann. Und keine Ahnung, ob man da irgendwas mitbringen muss. Aber ich glaube wirklich, dass man ganz viel einfach straight up erlernen kann. Was man nicht erlernen kann, das ist dieses Persönliche, das Zwischenmenschliche und dass man eben nicht nur sich als Dienstleister sieht, auch wenn es manchmal oder oft der Fall ist, sondern halt einfach sagt, ey, ein gutes Foto kann nur entstehen, wenn die Person mir vertraut, wenn ich auch so ein gewisses Stück loslassen kann. Und das ist unfassbar wichtig. Und das ist, glaube ich, bei mir auch ein gewisser, ja, unique selling point, wenn man so sagen will. Weil es, die reden ja auch untereinander. Ja, ist ja gut, auch, wenn es darum geht, hier, ich brauche einen Fotografen, ist so, ey, der war voll korrekt und die Fotos tipptopp, kann ich dir empfehlen. Ist besser als krasse Fotos, aber Digga, mit dem Typ wirst du keine 2 Minuten in einem Raum stehen. Hm. So.
Du bist ja auch viel mit den KünstlerInnen unterwegs und begleitest sie oder musst auch irgendwo hin, um dann die Fotos zu schießen. Aber on top ist es ja so, du machst ja auch viel Tourfotografie. Gerade da ist es natürlich dann ja auch irgendwie wichtig, Teil der Crew zu sein, aber vielleicht auch nicht, also du bist ja nicht Teil der Band, aber Teil der Crew, du bist irgendwie drin, irgendwie musst du aber trotzdem eine Position von außen einnehmen, so stelle ich mir das vor, aber erzähl gerne mal, wie da auch vielleicht nochmal der Unterschied ist, wenn eine Band sagt, komm, ich pack dich ein. Vielleicht ist ja auch noch eine kleine Anekdote zu einer lustigen Toursituation.
Also
eine? Oh, ja, 20 so.
Also, muss ich erstmal meinen Kopf durchgraben. Also ich habe ja mit Tourneen angefangen, gewissermaßen, und das schon 2013, und habe mit Freunden angefangen, mit Kraftklub, und das ist, da habe ich einfach gelernt, wie wichtig das Zwischenmenschliche ist, und das, was es dann eben ausmacht, gerade auf Tour, ist dieses Fingerspitzengefühl, dass man eben mit den anderen ist und dann aber auch im richtigen Moment aus der Situation rausgeht, um die Reihen beobachtende Perspektive einzunehmen und zu dokumentieren und dann aber auch wieder reingeht, um die Verbindung nicht zu verlieren. Und das ist, glaube ich, ein gutes Learning gewesen, auch für zukünftige Tourneen mit anderen KünstlerInnen.
Gibt es denn so Momente auf Tour, wo du ganz genau weißt, da kriege ich meine Shots?
Ja. Das sind die, ich würde sagen, die halbe Stunde, bevor es auf die Bühne geht, der Moment, bevor die KünstlerInnen in die Halle gehen, bevor sie auf die Bühne gehen, und aber auch der Moment danach, wenn die Anspannung abfällt und man das eben Erlebte anfängt zu genießen. Weil ich glaube, auf der Bühne ist es für alle auf und auch hinter der Bühne Arbeit in dem Moment und abliefern. Mhm. Und ja, ich glaube, so die Momente danach und so, da kann man auch sehr intime Momente einfangen und die Momente, die, glaube ich, den Zuschauenden dann auch am meisten hängen bleiben.
Du hast gerade angesprochen, du hast mit Kraftklub angefangen. Also ihr seid ja im Freundeskreis damals schon gewesen. Du hast in jungen Jahren mal eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen von deinem Vater, hast dich ein bisschen ausprobiert, hast es mal wieder liegen lassen und hast dann selbst irgendwann gesagt, irgendwie finde ich es ganz spannend, ich kaufe mir jetzt mal irgendwie eine günstige Kamera auf eBay. Was war es übrigens für eine? Kannst du dich noch erinnern?
Eine Praktika MTL 5B.
Gut, darauf wollte ich hinaus. Abseits des technischen Aspektes, natürlich hattest du eine Kamera in der Hand und ich stelle mir das ja laienhaft naiv so vor, du hast Freunde, die machen Musik, du selbst machst keine Musik, hast irgendwie aber Bock drauf, die Art zu supporten, auf der anderen Seite auch Teil des Ganzen zu sein. Was kannst du? Du kannst fotografieren, zumindest hast du Bock drauf, und die sagen so, ja klar, komm mal mit auf Tour. War es genau so?
Ja, also es war so, ich hatte schon immer, also seit ich denken kann, seit ich, keine Ahnung, 8 Jahre alt bin oder so, interessiere ich mich unfassbar sehr für Musik. Habe auch probiert, Schlagzeug zu spielen, Klavier zu spielen, habe aber irgendwie gemerkt, das ist es irgendwie nicht. Ich kann da nicht richtig dabei bleiben. Habe dann mit Anfang 20 angefangen, Partys zu veranstalten und aufzulegen, und war halt schon in einem sehr kreativen Freundeskreis und habe den auch angefangen zu fotografieren. Und das ist dann natürlich so ein Moment, wo man direkt in der Szene drin ist und dann halt merkt, okay, geil, ich interessiere mich die ganze Zeit für Musik, ich bin jetzt gerade hier und kann irgendwie auf denselben Bühnen stehen und das den ganzen Lifestyle miterleben, aber muss halt nicht durch den schmerzhaften Part stundenlang im Proberaum zu sitzen, sondern kann halt einfach entspannt Fotos machen.
Ich habe Kraftklub das erste Mal live gesehen 2009 oder 2010 auf einer Weißparty in Münster in Zusammenarbeit mit Adidas, haben die da damals was gemacht, und ich weiß noch bis heute, wie wir alle damals in den Club gegangen sind und es hieß so, es kommt eine Liveband, und wir dachten so, Liveband, wir wollen irgendwie feiern, warum kein DJ, so, was passiert da jetzt? Und dann stehen Kraftklub auf der Bühne, und egal, ob es Leute waren, die nur auf Hip-Hop gestanden haben oder die eher so Rock-Hardcore-Punk-mäßig unterwegs waren, alle waren in dem Thema auf einmal drin. Im Kraftklub gesehen, eine energetische Band, die auf der Bühne steht, die eine Show abliefert, die aber auch gute Mucke macht. Das ist irgendwie ein bisschen frisch, ein bisschen neu. Es hat so ein bisschen diesen The Band-Aspekt aus Schweden so. Diese Uniformierung, die sie damals noch hat mit den weißen Poloshirts und so weiter. Und alle hatten Bock und haben gefeiert. Und wenn man danach schaut, wie schnell es dann irgendwie ging, obwohl es eigentlich gar nicht schnell war, weil das, was Kraftklub ja an Vorarbeit reingesteckt haben, bevor überhaupt das erste Album dann veröffentlicht wurde, wie viele Touren schon gespielt wurden, wie viele kleine Shows und so weiter und so fort, das ist das beileibe nicht schnell von heute auf morgen passiert. Aber in der Größenordnung und in dem Erfolg, der dann später gekommen ist, war es natürlich irgendwo an einem Punkt, wo es plötzlich ja auch sehr professionell geworden ist. Hast du dich in dem Moment dann auch schon so professionell gefühlt, dass du beispielsweise einem Management, einem Label gerecht werden konntest, das sicherlich auch sagt so, okay, wenn ihr jetzt aber auf diese Tour geht, 30 Dates, wir brauchen auf jeden Fall die Fotos, kannst du schon mal vielleicht, weil du hast dann ja ab einem gewissen Punkt sogar auch Videogeschichten mitgemacht, also ich weiß nicht, ob du dich selbst so bezeichnen würdest, aber ich wäre so weit gegangen zu sagen, du bist nicht nur Fotograf, sondern auch Videograf. Ja. Das kam ja auch noch alles mit dazu. Also hast du dich an dem Punkt schon so safe gefühlt, das umsetzen zu können, oder gab es auch mal Selbstzweifel in dem Bereich?
Als kreative Person, ich spreche glaube ich für viele kreative Menschen, gibt es diesen Moment immer.
Das Imposter-Syndrom.
Genau.
Man denkt, eigentlich kann man gar nichts.
Ja, irgendwann fällt es auf. Irgendwann merken die das.
Muss doch irgendwann einer checken, dass das alles gar nicht kann. Aber bis zu dem Zeitpunkt ist es super.
Bis hierher lief es noch ganz gut.
Genau das.
Ich habe natürlich Momente gehabt, als ich gemerkt habe, okay, das wird hier gerade alles professioneller, wo ich auch den Jungs gesagt habe, ich möchte nicht, dass ihr mich einfach nur mitnehmt, weil ich euer Kumpel bin, sondern dass ihr auch mit dem, was ich mache, happy seid. Und habe parallel zu deren Größerwerden auch versucht, meine Skills, mein Setup, mein Equipment immer weiter aufzustocken, um einfach am Ball bleiben zu können und allem gerecht zu werden. Und natürlich gab es dann auch so Sachen, okay, wir brauchen jetzt auch das und das und das und das, und dann muss man abliefern. Aber ich glaube, so eine Chance bekommt man sehr selten, und da muss man dann halt mal die Arschbacken zusammenkneifen und sich Mühe geben.
Was glaubst du, warum ist Kraftklub so erfolgreich geworden?
Weil die genau diesen Sweet Spot haben zwischen, man fühlt sich wohl auf dem Konzert und man kann aber auch einfach alles geben und ausrasten und diese Ekstase erleben und aber auch trotzdem noch eine Message haben. Also man hört die Musik und ich zumindest habe danach nicht das Gefühl, dümmer geworden zu sein. Und ich glaube, bei viel Musik, zu der man abgeht und im Moshpit, außer da ist jetzt nicht unbedingt so viel Message dabei. Und ich glaube auch über die politische, klare Positionierung sprechen die vielen Leuten irgendwie aus der Seele. Und das macht es dann am Ende aus, dass eine Band Haltung bewahrt, ohne aber immer so mit erhobenem Zeigefinger und ich glaube, das ist das, was gut macht, und dass sie einfach eine unfassbar gute Liveband sind. Also da habe ich wenig erlebt, was da irgendwie ansatzweise rankommt.
Spielt ihr das in die Karten, wenn es eine Liveband ist, die sehr energisch auf der Bühne ist, die aber auch ein Publikum mitzieht, wo natürlich auch viel passiert, im Vergleich zu einem Singer-Songwriter, der alleine mit einer Gitarre und einem Stuhl auf der Bühne steht und die Leute eigentlich nichts anderes machen, als zu lauschen und zu schauen?
Ich würde sagen, dass auch Letzteres natürlich eine unfassbar tolle Atmosphäre erzeugen kann und auch gute Fotos hervorbringen kann. Da würde ich aber nicht sagen, dass ich pro Abend 100 verschiedene Fotos machen kann.
Das ist vielleicht der eine Shot.
Genau. Ja, aber der ist dann gut.
Ja, das glaube ich. Ich erinnere mich daran, William Fitzsimmons mal in einer Münsteraner Kirche gesehen zu haben. Das war kein großes Publikum, das war ein sehr bedächtiges Publikum, inklusive mir. Aber natürlich die Atmosphäre, die Stimmung, die Gänsehaut.
Ja.
Abseits davon, dass es auch echt kalt in dieser Kirche war, aber es war trotzdem Gänsehaut, das war schon krass. Bei Kraftklub haben wir ähnlich wie bei KZ, wie du schon, also da kann ich dir nur zustimmen, schon sehr richtig gesagt hast, zwei unfassbare Live-Bands, die also wirklich klar machen, keine Frage, und das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Du hast auch KZ viel begleitet. Ist es dann einfach nur ein Austausch von Persönlichkeiten. Okay, da stehen jetzt nicht mehr die Leute mit Gitarre, sondern da stehen jetzt die Leute mit Mikrofon und noch ein DJ. Oder passiert da trotzdem nochmal was anderes, weil es eben auch nochmal andere Menschen sind?
Das ist, da ist wirklich jede Band unterschiedlich und gerade KIZ und Kraftklub. Bei den beiden ist es natürlich, dass ich mich mit beiden Formationen sehr wohlfühl und da sehr gut aufgenommen werde und dass sich eine Tour weniger anfühlt wie Arbeit, sondern mehr wie eine Klassenfahrt. Und aber am Ende ist es, wenn es um Live-Fotos geht und so, Arbeit. Und da unterscheidet sich das für mich, glaube ich, gar nicht so sehr, gerade in Bezug auf die beiden Bands, weil die halt live beide sehr stark sind, sehr, sehr viel Energie und da ist es für mich, glaube ich, gar nicht so ein großer Unterschied, wen ich da jetzt fotografiere.
Ab einem gewissen Punkt wechselte das Ganze ja so ein bisschen von ich bin mit Freunden unterwegs und begleite sie hin zu auch die anderen KünstlerInnen nehmen irgendwie Notiz von mir, haben irgendwie Interesse, man wird gebucht. Und dann gab es noch eine Situation, da sitzt du dann auf einmal mit Robin Schulz in einem Privatjet und fliegst nach keine Ahnung wohin. Wie gestaltet sich dann sowas aus?
Das hat sich halt auch irgendwie ganz normal entwickelt. Und
ja, aber ruft dann das Management an oder ruft Robin Schulz an oder quatscht ihr erstmal, trefft euch fünfmal im Café, um zu gucken, wie der Vibe so ist. Ich meine, du sitzt mit einem Menschen, mit einem Künstler, den du ja beruflich gerade begleiten musst, in einem Privatjet, aber so auf engstem Raum und ihr seid unterwegs. Und ich meine, Robin Schulz ist jetzt auch dann gefühlt alleine, das ist jetzt keine Band. So, ne? Das heißt also, irgendwie ist der Bezugspunkt ja auch nochmal ein anderer.
Das hat tatsächlich bei Robin Schulz war so, als ich es erstmal mitgeschickt wurde, war so, ey, wir suchen für den Künstler jemanden, der jetzt öfter mit dabei ist. Ich kannte jemanden vom Label, von Warner damals, der davor MC Fitti betreut hat. Und dadurch gab es praktisch diesen Kontakt. Und er meinte, ey, der ist jetzt hier ein Wochenende unterwegs. Das war, glaube ich, Augsburg, Belfast, Leipzig.
Die klassische Route.
Und geh da mal mit und gucken, ob ihr euch versteht. Und das war aber noch zum Anfangsstadium. Also wir sind Ryanair mit Handgepäck geflogen und saßen in der Economy Class. Mhm. Also das war nicht direkt der Privatjet.
Das heißt also, da gab es noch was davor.
Genau, genau. Und wir haben uns halt sehr gut verstanden. Und dann war ich immer mal wieder länger, kürzer mit dabei und habe ihn begleitet, auch Single-Cover, Album-Cover fotografiert und also man ist so ein Stück weit gemeinsam gewachsen.
Wo würdest du einen Unterschied machen, wenn du live fotografierst oder auch wenn du ein Single-Cover fotografierst? Manchmal überschneidet sich's ja auch. Manchmal kann ja auch ein Live-Foto zu einem Single-Album, whatsoever, Presse-Foto, Cover, was auch immer dann werden. Gehst du da mit einem anderen Blick nochmal dran? Natürlich meine ich jetzt nicht so Cover, wo klar ist, das muss so und so gestaged werden, wir brauchen dies und das. Ich denke da gerade an das 1982-Album von Materia und Casper mit dem Monster Truck. Der fährt ja nicht einfach mal so durch die Gegend und man macht plötzlich ein Foto davon. Also von daher, da passiert ja nochmal ein bisschen was anderes. Aber hol uns gerne mal auch ein bisschen dazu ab, wie spontan Dinge sind, wie vielleicht auch spontane Dinge dann zu so etwas werden können oder wie viel Arbeit auch in so Stagings reinfließt.
Das ist, Cover sind eine ganz, ganz unterschiedliche Sache. Also es gibt diese Cover, wo mich Leute anrufen und sagen, ey, hast du irgendwie Bilder von einem Plattenbau? Wir brauchen ein Cover und ein Plattenbau würde irgendwie passen. Oder hier ist die EP, wir brauchen ein EP-Cover und 3 Single-Cover. Hör dir das mal an und guck mal in deinem Archiv, ob du irgendwas findest. So, also gerade Johnson von Glengang, der hat vor 2 Wochen eine Single rausgebracht und das Cover ist ein Foto von der Eberswalder Straße, U-Bahn-Station, U2. Das ist ein Foto, was ich 2014 gemacht habe, als ich betrunken aus dem Prinz Charles nach Hause gekommen bin und es langsam hell wurde. Also es ist jetzt nicht immer so viel geplant dabei. Manchmal das erste Cover, was ich für Robin Schulz gemacht habe, da waren wir beim Echo. Und die waren so, ey, wir haben hier die nächste Robin-Single, wir brauchen noch ein Porträt von ihm. Die Single kommt nächste Woche raus, kannst du da noch schnell was machen? Da war ich so, ja, okay, also muss ja schon angenehmes Licht sein bei einem Porträt. Und im Backstage, da war jetzt nicht das beste Licht. Und da habe ich dem Management und dem vom Label. Ich hatte so Funkblitze, aber keine Stative. Und da habe ich denen die Blitze in die Hand gegeben. Den einen links hingestellt, den anderen rechts. Den links so gesagt, wie er es halten soll. Links und haben ein Foto gemacht und da ist dann das Cover geworden. Und manchmal bereitet man das wochenlang vor oder fliegt nach Havanna, um das Cover zu shooten. Also das ist komplett unterschiedlich. Mittlerweile hat sich das ja auch so ein bisschen geändert, wofür man das Ganze macht. Na, also manchmal ist klar, das wird eine Vinyl. Und dann ist so, okay, das muss, dann denke ich mir halt, wie das im Plattenladen steht und Leute die Platten durchgucken und dann dieses Cover sehen und schon allein des Covers wegen die Schallplatte hochnehmen und überlegen, ob sie sie kaufen. Oder ist es ein Foto für Spotify, wo man dann natürlich nicht viel Platz lassen muss für Schrift, weil wenn man das da unten in 1x1 cm hat, dann muss ich da jetzt nicht viel Freiraum für Text lassen, weil dann gucke ich lieber, dass das Bild auch in klein funktioniert und man versucht dann eher so ranzugehen. Und ich liebe Cover, ich liebe es mir, Cover anzugucken, mich da reinzudenken, und deswegen ist es mir immer eine große Ehre, ein Cover machen zu dürfen.
Ja, dann sag doch mal, was ist dein Lieblingscover?
Moby mit Play.
Verstehe ich. Warum genau?
Das Zusammenspiel der Farben und der Moment, wo er hochspringt, und ich finde auch den Titel großartig. Also Moby mit Play, wenn ich das sage, das klingt schon schön. Und ich habe das viel bei meinem Vater angehört, der hatte die Schallplatte auch zu Hause, und wenn man das anguckt, ist man einfach so, okay, das ist eine Momentaufnahme, die aber trotzdem irgendwie wahrscheinlich geplant ist, und ja, also irgendwie fasziniert mich das Cover immer noch.
Bei ikonischen Covern denkt man ja häufig zum Beispiel an Nirvana's Nevermind, an Dark Side of the Moon von Pink Floyd, an vielleicht auch Metallica, wahrscheinlich auch sogar die ersten 5 Alben. Drake hat es auch mal versucht, indem er sich, ob Photoshop oder nicht, da oben bei Toronto da auf diese Needle gesetzt hat oder hat setzen lassen. Also es gibt ja ganz, ganz viele ikonische und legendäre Cover. Erzähl doch noch ein bisschen so, was bei dir dann geschmackstechnisch so ein Cover auch extrem gut macht. Ist es eine Komposition an Farben? Ist es der eine Moment, der festgehalten wird? Oder ist es vielleicht dann doch auch nochmal, wie die Schrift mit reinfließt?
Beim aktuellen Kraftclub-Cover zum Beispiel, das ist ja nur Schrift. Aber das Shoutout auch an Hotel Rocco, dessen Idee und Planung das alles war. Aber da wurde einfach ein riesengroßes Schild in den Himmel gehangen mit einem Kran. Und es war zufälligerweise ein geiler Sonnenuntergang. Und
Moment, war es wirklich zufälligerweise ein geiler Sonnenuntergang? Habt ihr wirklich so am Erfolg? Man kann ja ein bisschen gucken, ne? Wann geht die Sonne unter, wo genau ist es, welcher Winkel und so.
Das also man hat mittlerweile natürlich checken. Geguckt,
dass nicht im Regen ist.
Genau, also dass es jetzt nicht komplett beschissener Tag ist, aber dass es so schön wird, hätten wir nicht gedacht. Es war auch nicht gesagt, wir machen das zum Sonnenuntergang. Ich habe den ganzen Tag Fotos gemacht von diesem Schild. Mit Kraftclub drauf, ohne Kraftclub drauf. Ich bin mit einem Steiger auf dieselbe Höhe wie das Schild gefahren.
Wie hoch hing das?
Ich glaube, zu dem Moment 20 Meter oder so. Ich weiß gar nicht, ob das ein bisschen niedriger hing, auf 10 Meter. Ich bin da ganz schlecht im Schätzen, aber als jemand mit Höhenangst kann ich euch sagen, es war sehr hoch.
Ja, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ich weiß nämlich, dass du Höhenangst hast. Da hast du ja aber das, da hast du trotzdem durchgezogen.
Ja, für ein gutes Foto mache ich einiges. Und hab das auch parallel fotografiert und also keine Ahnung, wie viele Fotos von diesem Schild gemacht habe. Und am Ende war es dann halt der Sonnenuntergang. Und da finde ich halt auch wieder das Schöne. Jeder, der das Cover sieht, denkt AI, Photoshop oder irgendwas, aber man ist halt die Extrameile gegangen.
Ich meine, spätestens wenn man das Video zur ersten Single-Auskopplung sieht, weiß man, nee, die Jungs saßen da drauf und es war auch nicht für alle so ganz so einfach, ne?
Nee, Shoutout Steffen, der es durchgezogen hat.
Und ich glaube, wenn man es weiß, sieht man es ihm an und das ist auch durchaus nachvollziehbar. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich mich da hochgetraut hätte und da oben gesessen hätte. Wie lange hat das Ganze so gedauert? Wie lange musste er aushalten?
Sind immer mal wieder runter, aber ich glaube, so zwischendrin waren die auch mal so eine Stunde da oben.
Boah, Wahnsinn.
So halbe Stunde auf jeden Fall, ja. Oder sogar länger. Also
das mit Höhenangst.
Ja, also das Steffen musste zwischendrin auch eine Pause machen und war so, ey, nehmt mal lieber jemanden anders mit hoch. Also zwischendrin, ich glaube, jemanden aus der Lichtcrew, der sich mit Helm hingesetzt hat als Steffen-Double. Man wusste nicht, ob Steffen nochmal mit hochfährt.
Ja.
Aber am Ende hat er nochmal durchgezogen und hat gesagt, komm, noch ein, zwei Takes und hat sich gelohnt.
Du hast ja auch einige Videos für Kraftklub gemacht. Ich glaube, Schüsse in die Luft war sogar das erste, wenn ich mich recht entsinne. Es gibt ja auch noch den legendären, was noch, Facebook oder was noch, MySpace Freestyle damals, den ihr auf Tour gedreht habt.
Ich
500k? Glaub,
das war Facebook-Zeit.
War schon Facebook-Zeit, ne? Wie hat sich das entwickelt? Ist das ein fließender Übergang gewesen, zu sagen, okay, statt Stills kann ich jetzt auch ein bisschen Bewegtbild? Oder war das ein bisschen auch anhand der Technik, im Sinne von, man hat jetzt mal ein iPhone und kann auch ein bisschen filmen und die Kameras, die ich habe, können das mittlerweile ja auch ganz gut?
Ich hatte, das hat angefangen mit, als Kraftklub, ich glaube, mit dem ersten Album auf 1 gegangen sind, haben sie zu so einem Tic-Tac-Toe-Song getanzt und haben mich gefragt, ob ich das filmen kann. Meinst du, ey, dein Fotoapparat kann doch auch filmen. Kannst du das irgendwie für uns filmen?
Das klingt wie der schlimmste Satz, den ein Fotograf hören könnte. Ja. Dein Fotoapparat kann doch auch filmen.
Und dann habe ich gegoogelt, wie ich mit der Kamera filmen kann, weil ich das bis dato noch nicht gemacht habe. Und dann haben wir natürlich auf Tour auch immer bis nebenbei gefilmt. Und dann habe ich gemerkt, dass es irgendwie Spaß macht und habe angefangen, auch mehrere Musikvideos auch für andere KünstlerInnen zu machen. Und muss aber sagen, dass ich ab einem gewissen Punkt, ich mache es immer noch gern, aber wenn ich halt alle Freiheiten habe und das halt jetzt nicht das enddurchproduzierte Musikvideo sein muss, weil ich auch sagen kann, ich komme irgendwann an meine Grenzen und bin auch so, ja, nur weil ich die Möglichkeit habe, heißt das nicht, dass ich es machen muss. Weil lieber bin ich der, der jemanden gesagt hat, nee, nimm mal lieber jemanden anders für das Musikvideo, als dass ich der bin, der ein scheiß Musikvideo gemacht hat. Und es gibt einfach Leute, die das viel besser können als ich, deren Hauptprofession das ist, Musikvideos zu machen und nicht eben ein Fotograf zu sein, der auch ab und zu ein bisschen filmt. Und dann sollen die das lieber machen. Und ich mache lieber die Sachen, wo es halt ein bisschen freier ist oder wo man sagt, ey, wir wollen halt so einen Camcorder-Look und oder vielleicht ist es dann einfach nur meine Idee, die umgesetzt wird oder so.
Wenn du an Musikvideos denkst, was kommt dir so als Favorite in den Sinn? Da gibt es ja auch unfassbar viel. Früher ja auch noch ausgezeichnet durch die MTV Music Awards und auch durch die MTV Video Music Awards. Was fällt dir da so ein?
Ganz viel FX Twin, weil die auch oftmals verstörend waren. Und
ja, definitiv.
Es Sachen mit deinem Kopf gemacht haben, die nicht unbedingt gesund sind, aber die halt irgendwie einen Impact haben. Und ich glaube, da war er mit Chris Cunningham, die waren auch ein gutes Team einfach. Smack My Bitch Up von The Prodigy. Und dieses legendäre Jamiroquai Musikvideo, wo sich ja, also der Raum mäßig bewegt und aber auch ganz viel Fatboy Slim.
Ja, stimmt, das Tanzvideo, genau. Das war ja wahnsinnig
vor 5 krass. Tagen erst wieder angeguckt.
Ich finde, apropos verstörend, auch immer noch Metallicas One Wahnsinn, weil das zeigt ja so es zeigt ja Kriegsszenen und es zeigt eine Lobotomie und ganz viel Schmerz und das ist komplett schwarz-weiß, hat damals auch einen Award bekommen. Das finde ich zum Beispiel nur in manchen Momenten, dass ich mir das angucken kann, weil ich das einfach sehr, sehr heftig finde. Ja. Aber es ist ja beeindruckend, was Visualität bei einem Menschen auslösen kann. Was ist die Lieblingsemotion, die du auslösen möchtest?
Digga, diese Fragen. da war ich nicht vorbereitet. Ich glaube, dass Leute berührt. Berührt, vielleicht auch so ein Stück weit andächtig. Also ich muss nicht, es ist nicht unbedingt mein Hauptziel, Leute glücklich zu machen mit meiner Fotografie. Es ist auch nicht mein Hauptziel, Leute traurig zu machen. Aber vielleicht so ein Stück, dass sie das Bild angucken und kurz in dem Bild sind und kurz abschalten und über das Bild nachdenken und so einen Moment so, huh. So das, so ein, huh.
Dass es etwas mit ihnen macht.
Ja.
Was glaubst du, bei welchen Fotos hat dir das am oder hat das am besten funktioniert? Ist es dir am besten gelungen?
Es gibt ein Foto, was mich traurig macht, aktuell auch so ein Stück weit wütend. Aber ein Bild von Justin Sonder, das ist ein Auschwitz-Überlebender aus Chemnitz gewesen, leider verstorben vor, ich glaube, 2 Jahren. Und das ist ein Schwarz-Weiß-Porträt, was ich von ihm gemacht habe. Und das, wenn ich das Bild angucke, ich kann mich darin immer noch verlieren. Man sieht immer noch den Schmerz in seinen Augen, auch wenn das alles schon viele, viele Jahre her war, aber das ist ein Schmerz, den man nicht vergisst. Und das Bild ist, glaube ich, eins, was, stolz ist ja vielleicht das falsche Wort, aber einfach was, wo ich denke, okay, das Bild hat einen Mehrwert erzeugt. Und das wurde jetzt auch im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt in Chemnitz als riesengroßes Mural von Akut an eine Riesenwand gebracht und ist da jetzt einfach als Erinnerung an ihn.
Du hast gerade angesprochen, Kulturhauptstadt 2025, Chemnitz, deine Heimatstadt, auch wenn du jetzt aktuell in Berlin lebst und natürlich auch viel auf Reisen bist, Chemnitz ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt für dich, auch in deiner Arbeit, in deiner Identität. Du hattest die Möglichkeit, Teil einer ARD-Dokumentation zu sein. Vielleicht ist ein Teil auch ein bisschen falsch gewordet, ehrlicherweise, weil es ging natürlich um die Stadt Chemnitz, aber anhand deiner Arbeit bzw. aus deiner Sicht. Wann kam wer auf dich zu und hast du damit gerechnet, dass das ZDF zu dir sagt, hey, wollen wir mal zusammen eine Dokumentation drehen? Chemnitz, du wärst der passende Aufhänger, zeig uns mal deine Stadt, bring uns mal nahe, was diese Stadt ausmacht.
Das fing damit an, dass die Produktionsfirma auf mich zukam im Rahmen der Gala Ripki Doku mit Paul Ripke, wo verschiedene Fotografiestile vorgestellt wurden und Paul Ripke mich sozusagen mal live begleiten sollte bei einem Konzert. Und das kam dann leider nicht zustande, aus terminlichen Gründen. Und hatte da aber schon 1-2 Calls mit der Produktionsfirma, man hat sich gut verstanden. Und als es dann um das Kulturhauptstadtjahr ging, waren die, glaube ich, so, ey, warte mal, wir haben doch da Kontakt zu Philipp, haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, was mit denen zur Kulturhauptstadt zu machen, in welchem Umfang und was genau, war da noch gar nicht klar, sondern so, ey, wir haben Bock, irgendwas mit dir zu machen, wir haben Bock, was über Chemnitz zu machen, lass uns einfach brainstormen und überlegen. Und dann hat man sich über ein halbes Jahr hin immer wieder gesprochen und so langsam gemeinsam diese Idee entwickelt.
Aber ihr habt dann schon 2024 gesprochen.
Ja, genau, genau. Und haben auch Ende 2024 schon angefangen zu drehen. Und bis zum, glaube ich, März, April 25. Und im Mai kam es dann raus und ist, finde ich, eine unfassbar schöne Dreiteiler geworden auf ARD Kultur. Kleiner Tipp.
Stimmt, ich glaube, ich habe auch gerade eben fälschlicherweise ZDF gesagt.
Genau, deswegen dachte ich, ich erwähne ARD, es nochmal, ohne dich zu korrigieren.
Aber einer der beiden Programme, die es da so gibt. Nee, aber stimmt, ARD ist richtig, nicht und, ZDF, Verzeihung.
Kein Problem. Und habe da Fotografinnen, Kulturtreibende aus Chemnitz getroffen, aber auch von außerhalb nach Chemnitz gebracht, um denen meine Stadt zu zeigen, um so ein Stück weit rauszufinden, ob die Stadt das ist, für was ich sie halte, oder ob das nicht, also natürlich ist es für mich ein anderes Gefühl, durch die Straßen zu laufen, weil ich mit jeder Ecke etwas verbinde, aber wirkt die Stadt dasselbe bei anderen Menschen aus?
Für was hältst du denn Chemnitz?
Ich halte Chemnitz für eine Stadt mit sehr viel Potenzial, mit unfassbar tollen Menschen, vielen kreativen Menschen. Ich glaube, die Stadt aufgrund ihrer Tristesse erfordert ein gewisses Maß an Kreativität, um sich das Leben schöner zu machen. Ja, also ich glaube, in Berlin gibt es ein Überangebot von kulturellen Programmen. Da muss man nichts selber schaffen, man kann rein konsumieren. In Chemnitz ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach und das fordert Kreativität. Es gibt viele Freiflächen, die das Ganze natürlich noch unterstützen. Und glaube aber auch, dass Chemnitz dennoch eine Stadt mit Problemen ist. Also das erkennt man spätestens alle 4 Jahre bei Wahlen. Und deswegen ist es aber auch wichtig, dass es kreative, kulturtreibende Menschen gibt, die was für die Stadt machen und die Stadt lebenswert machen und auch lebenswert machen für Nicht-Idioten. Ne? Also weil wenn alle vernünftigen Leute halt wegziehen, dann bleiben nur noch die übrig, die man eigentlich nicht dort haben will. Und das deswegen ist es wichtig, vor Ort zu sein und auch Aufklärungsarbeit zu machen, Jugendlichen andere Perspektiven zu schaffen. Und ja, das ist für mich natürlich hier in Berlin sitzend, jetzt kann ich viel erzählen, aber ich bin ja trotzdem viel in Chemnitz und versuche mich halt so, wie es geht, trotzdem noch zu engagieren oder irgendwie was für die Stadt zu tun.
Du hast den Themenpunkt Kultur gerade angesprochen. War dir immer schon bewusst, dass du auch in einer Kultur arbeitest, dass du kulturell tätig bist?
Ja, doch schon. Also ich habe ja in Chemnitz angefangen, in einem Club zu arbeiten, im Weltecho, und dort an der Bar zu arbeiten und dort Partys zu veranstalten. Und das war ein Club, in dem auch nicht nur Partys sind, sondern es gab Konzerte, es gab eine Galerie, es gab Vorlesungen. Also das war schon, mir war schon bewusst, dass es da nicht nur um Halligalli geht.
Die Fotografie, du hast es eben angesprochen, hat sich natürlich viel verändert. Also natürlich entwickelt sich Technik, es entwickeln sich Geschmäcker, man schaut auf Dinge anders, als man das früher getan hat, Möglichkeiten ergeben sich, keine Frage. Trotzdem ist vielleicht einer der einschneidendsten Punkte, wenn man eben mit KünstlerInnen aus dem Musikbereich arbeitet, die Herangehensweise des Musikbusinesses an das Endeffekt, also an das Produkt, das es schlussendlich braucht. Hat dich das beeinflusst? Und damit meine ich gar nicht unbedingt, und das hattest du eben schon angesprochen, shoote ich jetzt auch für Vinyl, ist es nur Spotify, sondern auch in der Herangehensweise, die vielleicht auch Labels und auch Managements an dich herantragen. Wir brauchen jetzt mittlerweile A, B, C, D, E, F, G und so weiter und so fort.
Natürlich ist es so eine gewisse, na nicht Limitierung, aber man merkt, dass man Content macht und nicht mehr nur Fotos. Ab und zu muss man sich dann auch sagen, okay, das Leute werden das jetzt wahrscheinlich nur einmal kurz auf dem Handy angucken. Und dann ist es aber, finde ich, umso wichtiger, dass es eine gewisse Qualität hat und dass es trotzdem interessant bleibt und Leute irgendwie hängen bleiben oder irgendwie innerhalb von einer halben Sekunde merken, okay, das ist gerade jetzt nicht irgendein Phone-Dump, sondern das ist irgendwie ein krasses Foto und da doch hängen bleiben. Aber natürlich merke ich auch, dass man andere Gebiete abdecken muss, die man davor vielleicht nicht unbedingt abdecken musste.
Gab es denn irgendwas, wo du dich gegen gewehrt hast?
Nicht gewehrt, aber schon auch, dass ich sage, wenn ich auf Tour bin und alles machen soll, also Instagram-Stories und dann doch nochmal Film für Reels und Fotos, dass ich das natürlich mache, so, macht mir ja auch Spaß, aber dass ich schon auch merke, die Qualität der einzelnen Punkte fängt an, drunter zu leiden. Und das war ja auch trotzdem vor 10 Jahren, hat man dann halt trotzdem fotografiert und gefilmt und daraus noch einen Vlog für YouTube geschnitten und das am besten auch auf Tour und am nächsten Tag hochgeladen. Und dann ist natürlich so, ja, kann ich machen, aber jede Minute, die ich hier im Backstage sitze und was schneide, bin ich nicht bei der Band, um Fotos oder Videos zu machen. Und bin deswegen immer ein Fan davon zu sagen, okay, eine Person macht Foto, eine Person macht Video, weil am Ende kann man sich dann besser auf ein was fokussieren und konzentrieren und das Produkt wird am Ende besser.
Was ich spannend finde, ist, gerade in der Fotografie wird ja häufig gesagt, es geht vor allen Dingen ums Auge, es geht ums Gefühl, es geht um den Moment. Die Technik ist gar nicht so wichtig, aber wenn FotografInnen dann zu einem Job fahren, haben sie trotzdem irgendwie 7 bis 19 Kameras mit dabei. Wie ist das zu vereinbaren und welchen Blick hast du darauf?
Ich glaube, da geht es dann eher darum, dass wenn man eben schnell ein Foto machen muss in einem spannenden Moment, dann ist es fast egal, womit du das Foto gemacht hast. Aber wenn du planst, irgendwas zu machen, wirst du natürlich trotzdem auf alles vorbereitet sein. Weil natürlich wird ein Foto besser, wenn ich die richtige Brennweite drauf habe und den gesamten Raum abbilden kann, weil überall im Raum was Besonderes passiert. Wenn ich dann das falsche Objektiv drauf habe, wird es vielleicht trotzdem ein gutes Foto, aber es wäre einfach besser geworden, wenn ich besser darauf vorbereitet gewesen wäre. Deswegen entweder man findet für sich selbst und seinen Stil einen guten Allrounder, was alles abdeckt und sagt, ey, das ist die eine Kamera, das eine Objektiv und damit limitiere ich mich. Oder man ist halt so, ja, ich packe lieber 2, 3 Kameras mehr ein und nehme dann nur die eine, als dass ich halt in einer gewissen Situation das nicht so einfangen kann, wie ich es gern gemacht hätte.
Worauf schwörst du, gerade bei Marken und Kameras, auch im Vergleich zu dem, was heutzutage ein iPhone, ein Samsung, ein hast du nicht gesehen, Smartphone auch kann?
Ich bin großer Fan von Leica, einfach weil ich irgendwann mal, als ich mit Canon fotografiert habe und mir auf Tour wirklich mich abgeschleppt habe mit einer riesen Kamera und riesen Objektiven und dann irgendwann eine Instagram-Story von einem anderen Fotografen gesehen habe, der einfach 2 Leica-Bodies hatte und 3 Objektive und das Gefühl in eine Handtasche gepasst hat, wo ich so war, warum schleppe ich mich denn so ab? Natürlich ist gerade Leica auch eine finanzielle Frage, aber mittlerweile...
Weil Leica für mich als Laien besonders teuer ist.
Genau.
Right?
Ja. Gut. Natürlich auch, weil es unfassbar gut verarbeitet ist. Du hältst es in der Hand und das ist einfach... Es fühlt sich sehr gut an.
Wo bewegen wir uns preislich so bei den Leicas, mit denen du arbeitest?
So ein Kamerabody ohne Objektiv ist dann so 8.000 ungefähr.
Schon dann, ne?
Ja.
Okay.
Ohne Objektiv. Aber das, also deswegen sage ich, es gibt mittlerweile von Fuji unfassbar tolle Kameras. Es gibt auch gute Kameras ohne Wechselobjektive mittlerweile, die gute Ergebnisse erzeugen. Aber ich versuche natürlich trotzdem mit dem zu arbeiten, mit dem ich am besten arbeiten kann. Und das ist ja oft Leica, wenn es so Tour-Doku-mäßig ist, weil ich halt einfach die Objektive in die Hosentasche stecken kann und viel flexibler bin. Ja.
Was mit Smartphone?
Nutze ich tatsächlich eher für selber Instagram-Stories machen oder mal für die Band einen Reel-Film oder so. Aber würde ich jetzt nicht sagen, dass es für mich im professionellen Sektor komplett eine Kamera ersetzt.
Es gibt ja auch gerade 2026, auch durch das, was der Instagram-Chef in seinen letzten Statements ausgelöst hat, ja einen ziemlichen Switch hin zu einfach wieder so Point-and-Shoot, einfach rausbringen, gar keinen Filter, gar keine Bearbeitung, einfach machen, weg von, ich mache es jetzt ein bisschen polemisch, hin zu nicht qualitativ hochwertig. Und wenn eine Plattform das irgendwie schon so fordert, hat man natürlich Angst als derjenige, der auf der Plattform unterwegs ist, dass einem das sonst negativ einspielt und der Algorithmus sowieso gar nicht mehr irgendwie funktioniert. Wie abhängig machst du dich von solchen Aussagen, von solchen Algorithmen, von solchen Statements oder auch von solchen Plattformen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe so ein Stück weit das Gefühl, dass FotografInnen sich davon abhängiger machen, als sie sollten. MusikerInnen abhängiger machen, als sie sollten. Aber für mich ist es, also ich würde jetzt nicht zwingend anfangen, Phone-Dumps zu posten deswegen. Weil ich habe meinen Instagram-Account, um meine Arbeiten den Leuten zu zeigen, um in den Stories zu zeigen, wie mein Alltag aussieht. Aber ich finde, dass das für mich eine Art Portfolio ist. Und ich da einfach das poste, was ich will. Und ob das jetzt viele Leute sehen oder nicht, natürlich freue ich mich, wenn ein Bild von vielen Leuten gesehen wird, ich neue Follower bekomme, dass viele Likes bekommt. Aber ich glaube, wenn man sich dazu abhängig davon macht, kann man mental nur verlieren. So, vielleicht gewinnt man, wenn man danach geht, viele Follower und bekommt viele Jobs. Aber ich glaube, auf lange Sicht kann das nicht gesund sein.
Worüber hast du die meisten Jobs bekommen?
Ich glaube tatsächlich über Kontakte und Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ja. wenn man auf dein Instagram schaut, du gibst auch jetzt gar nicht so viel Informationen in der Caption preis. Also du erzählst jetzt nicht die Entstehungsgeschichte des Fotos oder was da alles passiert ist oder wie anstrengend das war oder wie leicht das von der Hand ging, sondern es ist dann häufig einfach nur der Name der Person oder des Künstlers, der Künstlerin, die auf dem Foto zu sehen ist. Trotzdem würde mich natürlich so deine Lieblingsgeschichte interessieren eines Shootings. Und ich meine, du hast sehr viel schon erlebt, sehr viel gemacht, sehr viel geshootet, jetzt auch in den letzten, ja, 15, fast schon 20 Jahren, die du das ganze Jahr machst. Das heißt, da ist natürlich ein großes Sammelsurium an Geschichten. Trotzdem, gerade auch jetzt durch die knapp 20, 30 Sekunden, die ich jetzt extra länger geredet habe, damit du dir Gedanken machen kannst, was kommt dir so in den Sinn, was wirklich eine schöne Geschichte war, was ein schönes Shooting war, was vielleicht auch ein gefühlt ungeplantes Ergebnis hatte oder ähnliches. Und danach musst du mir noch kurz erzählen, wie Justin Bieber mit seinem Skateboard oder Fahrrad war, ich bin gerade nicht sicher.
Es war noch schlimmer, es war ein Longboard.
Das ist ein Longboard, oh, scheiße, durchs Bild gefahren ist. Da reden wir jetzt gleich noch drüber. mit dem Longboard. Oh Mann, Justin.
Ja, da hat er reingeschissen. Mhm. Das ist sehr, sehr schwer, da jetzt irgendwie an ein bestimmtes Shooting zu denken.
Es muss ja nicht Platz 1 sein, ich nagel dich nicht drauf fest, ne? Aber das, was dir so einfällt.
Ach, das, was mir lange in Gedächtnis geblieben ist, war mit Max, mit KIZ auf Tour, Maxim im Backstage, und wir haben ein bisschen Fotos gemacht, und dann gab es so dieses eine Foto, wo er so, ich glaube, er hatte so eine Weste an, so offen da saß, so ein Schwarz-Weiß-Bild, wo er so ein bisschen nachdenklich nach oben geguckt hat, und das wurde dann sein Instagram-Profil, was er jeden Tag gepostet hat, jeden Tag dasselbe Bild, immer mit einer anderen Caption, was dann irgendwann Casper, als er in der Max-Schmeling-Halle gespielt hat, war das so das Max-Schmeling-Hallen-T-Shirt, wo einfach ein Foto von Maxim war und oben drüber stand Casper, und das Bild hat dann so ein bisschen Ausmaß angenommen, die ich in dem Moment noch nicht so gesehen hatte, weil wir einfach nur zum Spaß ein Foto gemacht haben. Ich fand's aber auch zum Beispiel schön, Dieter von These fotografiert zu haben. Ein Kumpel hat mich gefragt, so, ey, kennst du irgendwie gute Hotels in Berlin? Wir müssen für die ein Hotel finden. Und da habe ich ihm so eins vorgeschlagen. Dafür hat sie sich dann entschieden. Und da war so, ey, hat übrigens ja gesagt. Und die ist jetzt in dem Hotel, was du empfohlen hast. Ich so, okay, nice, dann lass mich sie doch fotografieren. Und dann hat er sich ja irgendwie dafür eingesetzt und hat das auch funktioniert. Und das waren auch tolle Fotos, wo ich anfangs nicht gedacht hätte, dass es klappt. Und ja, also ich glaube, mir werden dann später im Auto nach Hause noch so einige Sachen einfallen. Ich habe jetzt im Sommer fürs Diffus-Magazin SSIO fotografiert, und das waren
großartige Bilder, die dabei rumgekommen sind.
Wahnsinn, das waren halt Fotos, wo ich so war, die sind genau so geworden, wie ich sie haben wollte. Und das war sehr erfüllend. Ne, zu sagen, man arbeitet gemeinsam an einem Konzept, alle werfen Ideen in den Topf, die Grundidee stand zwar schon, aber so die Feinheiten haben wir danach besprochen. Und das Vertrauen auch zu bekommen, dass war, ja, die Bilder sollen so und so mäßig werden, aber wie jetzt Licht, mit welcher Kamera und whatever, mach. Und dieses Vertrauen zu bekommen und dann das positive Feedback wiederum, das war schon sehr schön.
Und jetzt das Fotobombing von Justin Bieber. Was war da los?
Wir waren mit Marvin Game und Johnny Space damals in L.A. 2014 und waren in Venice Beach und wollten einfach ein bisschen rumlaufen, ein bisschen Fotos machen. Und da war ein Werbedreh. Und dann kam einfach Justin Bieber, und die beiden standen vor mir. Und ich sehe Justin Bieber von hinten ankommen und war so, okay, jetzt schnell ein Foto machen. Wenn man genau hinguckt, sieht man auch, dass die beiden vorne einfach unscharf sind. Weil ich so bereit noch nicht war. Und dann kam einfach Justin Bieber in das Bild reingefahren. Also er hat so, ist dann so rein ins Bild und ist dann auch direkt weitergefahren.
Auf einem Longboard.
Auf einem Longboard, ja.
Gab's schon mal oder gab's danach noch so ungewollt geplante Cameo-Auftritte von Menschen? Ich meine, gerade wenn du ja auch so Backstage-mäßig shootest, du bist auf einem Konzert, da kommen ja auch gerne mal Gäste vorbei, kommen ja auch mal ein paar Namen vorbei.
Das sind dann ja meist trotzdem Leute, die man irgendwie schon vorher kannte oder so aus dem Umfeld der Band. Aber ich habe jetzt beim Europäischen Kulturpreis in Chemnitz Fotos gemacht und habe dann ein Foto von Michael Ballack gemeinsam mit Matthias Schweighöfer gemacht.
Das ist eine Mischung, die gibt es normalerweise jetzt auch nicht. Ja?
Genau. Und das
außer vielleicht Dschungelcamp dann 2038 oder so, wer weiß.
Hoffentlich nicht. Also das war eine ungewohnte Kombi dann.
Gibt es irgendwen, den du ganz gerne und am liebsten fotografierst?
Ja. Lieber Ace Brocky, wenn du das jetzt hier siehst, schreib mir einfach eine DM, ich komme egal wohin.
Wie würdest du A$AP Rocky fotografieren wollen?
Boah, ich würde einfach gerne mit ihm abhängen. Ich würde einfach gerne ein, zwei Tage mit ihm abhängen, nebenbei ein paar Fotos machen und dann gucken, dass man gemeinsam irgendeine Idee entwickelt. Weil ich glaube, A$AP Rocky ist ein Typ, dem will ich nicht sagen müssen, was er machen soll, weil der hat genug eigene Ideen. Und wenn man da zusammen ein Ideen-Ping-Pong spielt, dann kommt da, glaube ich, was Tolles raus.
Ja, mindestens kreativ, wenn wahrscheinlich auch absurd, vor allen Dingen, wenn man sich so die letzten Musikvideos anguckt, die da aus seiner Feder oder aus seinem Team auch entstanden sind, das ist schon krass. Aber ich meine, das müsste sich doch jetzt 26 umsetzen lassen, ich meine, er ist ja auf Tour.
Ja, ich habe große Hoffnungen in den September, glaube ich.
Ja, ich drücke dir die Daumen.
Danke.
Was würdest du sagen, war das beste Bild, was du jemals gemacht hast?
Ich glaube, das von Justin Sonder.
Ja.
Das ist, also auch wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit hätte, ihn zu fotografieren, würde ich nichts, aber auch gar nichts anders machen. Das, ja.
Das ist doch ein schönes Gefühl eigentlich, oder?
Absolut.
Philipp, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Es war sehr spannend, gerade durch den kulturellen Musikbereich durchzugehen, den du mitbegleitet hast. Du bist ja jemand, der, man würde schon fast sagen, historisch, mit einem historischen Blick natürlich auch Dinge festhält, an denen man sich heute noch erfreuen kann. Ich meine, das ist ja auch das Tolle. Plattencover, gerade Plattencover, guckt man sich ja dann im besten Fall auch noch 10, 20, 30, 40 Jahre später an und freut sich darüber. Es löst eine Emotion aus. Ich finde gerade visuelle Umsetzung total spannend und interessant und ich mag deine Arbeit total gerne. Deswegen freue ich mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mich und auch uns ein bisschen da durchzuführen. Deswegen vielen lieben Dank.
Danke dir. Danke dir für deine Zeit und die Einladung.
Und an euch da draußen natürlich, denkt dran, abonniert diesen Podcast da, wo ihr ihn am liebsten hört. Lasst eine positive Bewertung da, ein positives Rating, 5 Sterne. Ihr kennt den Spaß, das supportet uns. Das lässt uns die Möglichkeit, weiterhin tolle, spannende Gäste zu treffen und dieses ganze Kulturelle mitzunehmen, was wir hier haben. Deswegen supportet, da freue ich mich drüber. Wir hören und sehen uns in der nächsten Episode vom BCC-Podcast. Bis dahin, passt auf euch auf. Macht's gut.